In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie die Versicherungskammer die Brücke zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenerlebnis schlägt. Wir diskutieren, warum CX im Operations-Bereich oft besser aufgehoben ist als im Marketing und wie Daten helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen, um dann in einem innovativen Vorgehen genau die Maßnahmen zu treffen, bei denen alle mitziehen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Invacon, dem Spezialisten für Inbound-Kundenservice auf Premium-Niveau. Im CX-Management wissen wir, die Qualität deines Service steht und fällt mit den Menschen, die deine Marke repräsentieren. Invacon setzt genau hier an. Das Team aus 350 festangestellten Profis sichert dir höchste Flexibilität durch ein zertifiziertes Homeoffice-Modell, das deutschlandweit die besten Talente vereint. Invacon liefert 100%ige KPI-Erfüllung, unterstützt durch eigene Software-Tools für Echtzeit-Analytics und effiziente KI-Bots. Mit über 23 Jahren Erfahrung aus der Arbeit für renommierte Auftraggeber wie beispielsweise BMW beweist Invacon täglich, dass Skalierbarkeit, Informationssicherheit und die Zufriedenheit von Auftraggebern und deren Kunden Hand in Hand gehen können. Invacon bietet Servicequalität, die dein Markenversprechen in jedem Kundenkontakt einlöst. Mehr Informationen findest du auf der Website www.invacon.com. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass CX-Initiativen zwar gut gemeint sind, aber oft in der operativen Umsetzung stecken bleiben oder der Nachweis des finanziellen Impacts fehlt. Besonders in großen Organisationen stellt sich die Frage, wie integriert man die Mitarbeiter so, dass sie den Wandel nicht nur mittragen, sondern aktiv gestalten? Darüber habe ich zuletzt mit Michael Kullmann von der Unternehmensberatung MSR gesprochen. Und er meinte, dass sie jüngst mit der Versicherungskammer dank eines systematischen neuen Vorgehensmodells genau dieses Problem gelöst haben. Und da ich Frank Püllmann aus dem CX-Lab der Versicherungskammer schon seit einer früheren Folge kenne, wollte ich natürlich gleich seine Sicht auf dieses Thema kennenlernen. Frank bringt als erfahrener CX-Consultant über 30 Jahre Branchenerfahrung mit und hat den Wandel von der klassischen Abteilungsstruktur hin zur heutigen kundenorientierten Customer Excellence Organisation hautnah mitgestaltet. In dieser Folge zeigt er auch auf, warum das relativ kleine Team der Kammer nicht zuletzt dank immer wieder neuer praxisgerechter Vorgehensmodelle wie diesem eine starke Akzeptanz beim Management und eine große Hebelwirkung im Konzern erzielt. Danke an Michael für die Inspiration und dir jetzt viel Spaß bei einem ehrlichen Praxisbericht. Hallo Frank, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, Frank, du bist ja heute zum zweiten Mal bei CX Talks und da freue ich mich sehr drüber, weil die Versicherungskammer ja auch ein großes Unternehmen ist, das aber vielleicht dem einen oder anderen Hörer gar nicht so bekannt ist. Vielleicht könntest du mal ganz kurz erklären, was ihr seid, in welchen Regionen ihr aktiv seid und wie groß das Volumen ist, das ihr da so bewegt als Unternehmen.
Also der Konzern Versicherungskammer, muss man immer ein bisschen unterscheiden, gehört zur Sparkassenfinanzgruppe und ist damit öffentlich-rechtlicher Versicherer. Die Versicherungskammer Bayern ist die Regionalmarke, weil tatsächlich die öffentlichen regional aufgeteilt sind. Und wir haben unseren Tätigkeitsschwerpunkt in Bayern, haben aber mit der Feuersozietät in Berlin und mit der Saarlandversicherung und der Union Krankenversicherung auch noch zwei Töchter im Saarland und sind damit auch ein bisschen verteilt. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt ist in Bayern. Und mit 10 Milliarden oder knapp 10 Milliarden Beitragsvolumen sind wir tatsächlich auch trotz Regionalität unter den 10 größten Versicherern in Deutschland.
Und für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben, du heißt Senior Advisor und das liegt auch daran, weil du so viel Erfahrung hast. Vielleicht erklärst du aber mal ganz kurz, wie du überhaupt zu dem Thema Customer Experience gekommen bist.
Kurz ist da immer so ein bisschen schwierig.
Ja, Senior halt.
Also ich bin seit mehr als 30 Jahren bei der Versicherungskammer, habe da eher eine klassische Karriere gemacht, so Abteilungsleiter, vor allen Dingen im Schwerpunkt Krankenversicherung, private Krankenversicherung, habe Projekte leiten dürfen und 2015 kam der Vorstand und mich gebeten, in einem Programm, das den Auftrag hatte, den ganzen Konzern in Richtung Kunde stärker aufzustellen, Transformationsprogramm, das Thema Kundenreisen zu übernehmen. Und mit dem Begriff konnte ich damals gar nicht viel anfangen. Es war aber was Neues, es klang spannend. Und ich bin also in dieses Projekt rein, habe das Thema genommen und es hat mich total gepackt. Also es war vor allem ein Job, den man in der Versicherungsbranche gar nicht so häufig bekommt, viel auch mit Innovation und Kreativität zu tun, aber eben auch dieser direkte Kontakt für die Kunden, was zu tun, mit den Kunden was zu tun, fand ich sehr erfüllend und so ist es geblieben. Mittlerweile sind wir institutionalisiert. Die Aufgaben haben sich aus der Kundenreise auch noch ein gutes Stück verbreitert, aber es ist immer noch super spannend, jeden Tag bringt was Neues.
Du hast es schon angedeutet, ihr habt euch weiterentwickelt, auch organisatorisch. Wie könnte man denn jetzt, weil die Frage stellen sich ja viele Unternehmen, wie man sowas möglichst gut organisiert und ihr seid jetzt vielleicht mal ein Beispiel, wie man das tun könnte. Wie seid ihr denn im CX-Management heute aufgestellt? Wie sind die Berichtslinien, an welchem Bereich hängt ihr?
Ja. Das CX Lab hat im Namen ja schon so ein bisschen, dass wir so eher so eine unterstützende und auch so ein bisschen forschende Funktion innehaben. So ein klassisches CX-Management, wie man so diskutiert, es gibt so einen Verantwortlichen, der das alles orchestriert, haben wir im Konzern tatsächlich nicht, sondern ist bei uns verteilt. Also ich sage jetzt mal, die Bereichsleiter sind schlussendlich die CX-Manager für ihre jeweiligen Bereiche. Wir unterstützen die dabei. Und wir haben das jetzt auch konsequent weiterentwickelt. Aus einer kleinen Einheit sind wir mittlerweile eine Hauptabteilung, die sich Customer Excellence nennt. Wir sind in Operations angesiedelt und erfüllen da so eine Art Stabs- oder Steuerungsfunktion. Außer uns als CX-Lab gibt es da zum Beispiel auch noch technische Innovationen. Es gibt Controlling für den Bereich, die Strategie für den Bereich. Und damit sind wir direkt bei unserer Vorständin Frau Martorell-Nassel angehängt. Und es gab da eben auch so einen Switch, weil die Aufgaben früher so ein bisschen auch im Marketing angesiedelt waren. Haben wir jetzt ganz viel zu uns mitgenommen, zum Beispiel die ganzen Data Analytics Einheiten, die sich um CX kümmert, sind jetzt bei uns. Und die Aufgaben, und deswegen heißt das Ressort jetzt auch nicht mehr Operations, sondern Operations und Kundenmanagement.
Du hast jetzt vom CX Lab gesprochen, als eine Einheit, die sich vor allem mit den innovativen Entwicklungen bei euch beschäftigt oder mit, wo Veränderungen praktisch angestoßen werden sollen. Wie viel seid ihr im CX Lab?
Wir sind tatsächlich nur neun. Es ist nicht so viel. In der Hauptabteilung sind wir knapp 50. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Spitze treiben will, sage ich, wir sind 7.900, die sich um und für die Kunden kümmern.
Ich dachte, ihr habt rausgenommen aus dem Marketing.
Ja, nee, ist tatsächlich so, man kann es nicht so festmachen. Wir unterstützen viel, deswegen hat dieser vielleicht ein bisschen sperrige Titel, aber wir selber machen ja nichts, sondern wir helfen unseren Kolleginnen und Kollegen im Konzern, wir unterstützen sie, wir liefern die Daten, wir gehen methodisch mit rein, wir führen die Gespräche und deswegen momentan reicht's, aber wir sind gewachsen, wir waren mal 6, jetzt sind wir schon 9. Ich denke, es wird auch noch ein bisschen so weitergehen.
Sind eure Rollen eigentlich nach außen klar definiert? Also allen, die mit euch zusammenarbeiten, ist denen klar, das ist deren Aufgabe, da fängt die an und da hört die auf?
Ich sage jetzt mal vorsichtig, jein. Wir sind CX-Spezialisten und können zwischen den Rollen hin und her springen. Also wir können genauso mal ein Programm leiten oder ein Projekt leiten, wie wir einfach bloß mal Interviews führen oder mit den Kunden testen und auch mal Change sozusagen einleiten, so ein bisschen als Blogger auftreten, versuchen, das Mindset zu beeinflussen oder in die richtige Richtung zu drehen. Das heißt, momentan gibt es keine feste Zuordnung, du machst das, sondern wir sind in der Lage, das eigentlich alles irgendwo abzudecken. Und das weiß der Konzern. Also das wissen die Leute, die kommen dann auch auf uns zu und kommen mit konkreten Anforderungen und dann wissen sie natürlich auch, was sie von uns brauchen.
Wenn die mit Anforderungen auf euch zukommen, was sind denn da so die Themen, die bei euch am häufigsten aufschlagen?
Ja, am häufigsten aufschlagen, sage ich jetzt mal ganz banal, sind es tatsächlich Kunden, qualitative Kundenbefragungen und Kundentests. Also wenn irgendwelche Portale oder Apps oder Produkte oder was auch immer gebaut wird. Aber eben auch diese großen Transformationen Richtung Kundenreisen, wo man dann einfach sagt, so, wir schauen uns jetzt mal einfach einen Geschäftsvorfall, wenn man so will, an und schauen, wie der aus Kundensicht abläuft. Wir helfen dann beim Mapping und diesen ganzen Dingen, dass wir da ein gutes Bild bekommen. Wir haben, wie gesagt, mit unseren Data Scientists auch die Möglichkeit, das alles zu messen. Und daneben haben wir dann noch die Academy, kurz beschrieben. Das ist also dieses Change-Thema, das wir da bündeln. Das heißt, wir machen Schulungen, wir machen Podcasts, wir machen Blogs, wir laden die Leute ein, haben dann so Tagesveranstaltungen, wo es rund um den Kunden, die Kunden gehen soll.
Jetzt seid ihr 9 Mann. Das heißt, ihr müsst vielleicht gar nicht priorisieren, weil ihr genügend Kapazitäten habt. Aber im Normalfall wahrscheinlich werdet ihr doch priorisieren. Also nach welchen Kriterien priorisiert ihr denn die Anfragen, die bei euch vorliegen, aufschlagen?
Eigentlich immer ganz klar ist es unsere Mission. Also ist es Endkunde, ist es der Kunde, der im Mittelpunkt steht? Mhm. Wie stark wird das auf die Zufriedenheit der VKB einzahlen? Und ja, wie viele Kunden sind sozusagen betroffen? Das ist das, was wir ein bisschen abchecken. Ich habe aber übrigens vergessen, weil es so neu ist, muss ich schon noch ergänzen. Wir haben als Aufgabe neu dazu bekommen über unsere Data Scientists das Thema Wettbewerbsvergleich, also unsere Probus-Studie, die wir betreuen, aber eben auch unser Kundenbarometer und unsere Mitarbeiterzufriedenheit. Das heißt, wir messen an den Touchpoints und können da die Kundenzufriedenheit direkt ablesen und parallel dazu auch bei den Mitarbeitern. Und auch das ist jetzt bei uns.
Also auch die Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeiter-Experience, Employee-Experience liegt bei euch im Bereich?
Das ist die Messung,
ja. Das ist eher ungewöhnlich. Das ist meistens, hängt das ja eher an der Personalabteilung.
Ja, es war schon sehr früh in diesem Transformationsprogramm Top 3, war schon sehr wichtig zu sagen, wir müssen eigentlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit im Blick haben, weil nur zufriedene Mitarbeiter auch einen guten Service leisten können. Und die beiden Säulen, Kuzu, Mizu, haben wir auch messbar gemacht.
Das wäre jetzt ja zum Beispiel eine mögliche Quelle, um den Effekt von eurer Tätigkeit irgendwie zu messen, ob sich beim Kunden auswirkt. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ihr ein Projekt entwickelt, wie häufig entwickelt ihr denn da einen echten Vorab-Business Case, um Budget freizuschaufeln? Wie häufig ist das notwendig? Wird es gemacht oder wird es selten gemacht?
Also wir selber müssen es nur tun, wenn wir Initiator sind, was fairerweise relativ selten vorkommt. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn wir so eine Kundenreise machen, müssen wir natürlich irgendwo da schon auch aufzeigen, wo wollen wir hin? Mhm. Was wird dabei rausschauen? Ansonsten sind wir ja, wenn man so will, Auftragnehmer und dann muss der jeweilige Fachbereich den Business Case abliefern, logischerweise, sonst gibt es kein Budget. Wir unterstützen dann natürlich. Das heißt, wir liefern Kennzahlen, wir rechnen zum Beispiel auch vermiedene Aufwände mit rein. Ein ganz wichtiges Thema, weil es halt einfach diesen wirtschaftlichen Aspekt jenseits von Sales besser darstellt. Na, also wenn ich guten Kundenservice leiste, spare ich mir nicht wertschöpfende Anrufe zum Beispiel. Und gerade in Operations kann man so einen Anruf mit einem Zeitwert versehen, kann haben wir ja auch gute Statistiken hochrechnen, wie viele Fälle sind es im Jahr, wo ein Kunde anrufen muss, weil er was nicht verstanden hat. Und wenn man es ihm gleich von Anfang an gut erklären hat, ist er zufriedener, muss sich nicht mit uns rumplagen und wir haben diesen Anruf weniger und das lässt sich in einem Business Case auch super darstellen.
Also ihr macht das tatsächlich regelmäßig, weil viele Unternehmen tun das ja nicht. Also die sagen, das liegt doch auf der Hand, dass wir da was machen müssen. Aber so das wirklich runterzurechnen und auch einen finanziellen Wert mehr oder weniger aufzuzeigen.
Ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Also der Kunde hat was Besseres zu tun, als bei uns anzurufen. Das heißt, ich mache ihn zufrieden, wenn ich ihm diesen Anlass nehme, bei uns anzurufen. Und wenn der stinksauer wegen was ist und anrufen muss, dann habe ich da auch kein Lead, wo ich dann sage, ah, dem kann ich jetzt noch was verkaufen. Also das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und wie gesagt, gerade in Operations-Einheiten, die sind so transparent gemessen, dass man da eigentlich ganz leicht ableiten kann, was man sich dabei zusätzlich natürlich den klassischen NPS-Geschichten und so weiter einsparen kann.
Würdest du sagen, dass diese Denke es auch erleichtert, den eigenen Erfolg besser beim Vorstand unterbringen zu können und damit im Prinzip auch so die Position des Teams auch ein bisschen abzusichern?
Ja, mit Sicherheit. Also wir haben ja, wie vorher erwähnt, wir haben diese Kuba, also wir nennen es Kundenbarometer, wir haben diese Messsysteme etabliert. Damit sind wir natürlich auch beim Vorstand im Reporting super transparent und können aufzeigen, hier haben wir gewirkt und der Effekt an den Touchpoints war vorher so, ist jetzt so, wird regelmäßig reportet, aber eben auch die Kostenseite. Und Kosten ist ja da immer wieder ein Thema, das eine Rolle spielt. Und auch da kann man es gut aufzeigen und ins Management reinberichten.
Ich würde jetzt gerne auf ein Spezialthema zu sprechen kommen, das ich gesehen habe bei einer Veranstaltung von euch, das mir sehr gut gefallen hat. Und da ging es darum, wie man möglichst effizient bzw. effizienter CX-Prozesse, CX-Projekte umgesetzt bekommt. Das habt ihr zusammen mit der Unternehmensberatung MSR durchgeführt und habt eigentlich, immer wo ihr es gezeigt habt, relativ viel Aufsehen erregt. Ja. Vielleicht zur Einordnung, was wolltet ihr denn konkret mit diesem Projekt an Zielen erreichen? Was waren eure Ziele?
Also zunächst mal vorausgeschickt, die MSR hat tatsächlich dieses Vorgehensmodell vorgestellt bei uns. Und es ist ähnlich wie unser Vorgehensmodell bei Kundenreisen. Mhm. Es kürzt nur stark ab, weil es eben sehr datengetrieben ist. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Und so war auch der Fokus. Wir wollten Maßnahmen identifizieren, die einen relativ hohen Hebel natürlich haben, aber eben auch schnell umsetzbar sind, vor allen Dingen aus eigenen Mitteln heraus umsetzbar sind. Mhm. Und natürlich verbunden mit einer Erwartungshaltung, die Q2 entsprechend positiv zu beeinflussen.
Du hast gesagt, da wurde ein spezielles Vorgehensmodell angewendet, das den ganzen Prozess datengetrieben und relativ schlank abbildet. Kannst du vielleicht dieses Vorgehensmodell, kann man das mal zumindest mal in groben Zügen, weil im Detail kommen wir ja noch drauf zu sprechen, aber so in groben Zügen mal kurz erklären?
Eigentlich sind es 4 Phasen, die da ablaufen. Die erste Phase ist die Treiberanalyse, wo man sich einfach anschaut, wo muss man denn überhaupt ansetzen, wo macht es am meisten Sinn bei all dieser Komplexität des Unternehmens. Wenn man dann weiß, wo man es machen will, ist das nächste die Feedback-Analyse. Das heißt eben tatsächlich unsere Feedbacks, die wir haben, und wir haben wirklich eine Menge, dann auch zu nutzen und auszuwerten, um zu schauen, wo man es oder was man jetzt genau tun sollte, wo also die Unzufriedenheiten der Kunden sind. Dann die nächste Phase haben wir Touchpoint-Kompass getauft oder genannt. Da geht es darum, Fallsituationen mit Handlungsoptionen anzureichern und zu sagen, okay, in so einer Situation, die für den Kunden nicht so schön ist, wie verhält man sich da? Welche Spreizung gibt es? Und dann zu sagen, das wäre aber der Weg, der am besten ist. Deswegen der Kompass, also die Richtung so ein bisschen vorgeben. Die letzte Phase ist dann die Prozesswoche, und in der Prozesswoche operationalisiert man das Ganze. Dann schauen wir also immer aus dieser, so soll es eigentlich laufen, Arbeitsanweisungen oder Prozesse und dergleichen bastelt, die das dann auch sicherstellen.
Du hast gesagt, im ersten Schritt wählt ihr mal aus, welcher Prozess gerade besonders wichtig wäre für den wirtschaftlichen Erfolg auch von der Versicherungskammer. Das wäre ein wesentliches Zielkriterium. Mhm. Wie komme ich auf solche Prozesse und wie kann ich die dann im Prinzip eindeutig priorisieren, dass das jetzt der Prozess ist, der den größten Hebel hätte?
Da hat uns die MSR fairerweise geholfen, ein Strukturgleichungsmodell gerechnet. Im Endeffekt setze ich zusammen zum einen aus der Kundenzufriedenheit und zum anderen aus dem Markenerleben des Kunden. Mhm. Und da haben die also festgestellt, 53% macht die Q2 aus, 47% das Markenerleben. bedeutet, wie wahrscheinlich ist es, dass wir mit dem Kunden dann später auch noch weiter Geld verdienen können. Mhm. Als durch Up- oder Cross-Selling. Und dann schaut man sich einfach an, wo passiert das genau? Und da haben wir eben festgestellt, dass bei uns in der Krankenversicherung einfach aufgrund der Kontaktfrequenz, die es da gibt, erheblicher Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit im Konzern passiert. Und man hat also festgestellt, dass man mit dem Leistungsfall der PKV, also jeder wird irgendwie auch gesunder, geht zur Vorsorge oder so, das erlebt fast jeder. Mhm. Und die Kranken macht bei uns fast ein Drittel vom Gesamtgeschäftsvolumen aus, haben wir fast eine doppelt so hohe Auswirkung auf die Kuzu oder auf den wirtschaftlichen Erfolg, als es zum Beispiel der Preis der Produkte macht. Das heißt, über so eine Analyse kommt man sehr schnell drauf, sollte man sich jetzt, was weiß ich, mit der Lebensversicherung abgeben, sollte man sich mit dem abgeben, wo soll man seine Chips draufsetzen. Mhm. Und wie gesagt, bei uns war es eben Leistung Kranken, weil es eben einen erheblichen Hebel darstellt für die Gesamtzufriedenheit.
Würdest du sagen, also mein Gefühl wäre jetzt, dass im Versicherungsbereich sowieso die Leistungsabwicklung das ist eigentlich ein fast noch wichtigerer Touchpoint als der Vertragsabschluss, weil der hat ja wenig Emotionales. Hinterher darfst du halt zahlen. Und erst wenn du den Leistungsfall hast, dann stellst du fest, ob das jetzt ein fairer Deal war zwischen dir als Versicherungsnehmer und der Versicherung. Das heißt also, wahrscheinlich würdest du jetzt die Leistungsabwicklung auch bei den anderen Produkten höher priorisieren als den Vertragsabschluss, oder?
Ja. Wir nennen es ja immer Moment of Truth, der halt, ich zahle beim Auto, steige ich ein und weiß sofort, ob Freude am Fahren oder was weiß ich was gegeben ist. Beim Versicherungsprodukt unterschreibe ich einen Vertrag und sage, das ist gut gelaufen, aber ob ich jetzt das richtige Produkt habe, ob ich mein Geld sozusagen gut investiert habe an der Stelle, erfahre ich vielleicht erst 10 Jahre später, wenn ich dann tatsächlich mal einen Autounfall hatte oder wenn ich einen Keller voller Wasser habe. Und dann ist es entscheidend. Wenn es dann funktioniert, funktioniert es für einen Kunden. Deswegen ist es, glaube ich, im Versicherungsgewerbe einfach ein bisschen anders. Wir haben so eine Art Abo-Vertrag und müssen eigentlich sicherstellen, dass der Kunde nach Abschluss zufrieden bleibt. Und deswegen ist der Leistungsfall und diese Lifecycle-Betrachtung eigentlich unheimlich wichtig.
Jetzt ist natürlich, wenn wir dabei jetzt bleiben, wenn wir jetzt in diesem erweiterten CX-Kundenreise denken, dann ist der Kunde in dem Augenblick, wo er den Leistungsfall hat er zwar den Touchpoint zur Versicherungskammer, aber es sind auch ganz viele Dinge um ihn herum passiert, zum Beispiel, dass er eben gerade krank ist oder dass er eben eine bestimmte Untersuchung braucht, die ihr bezahlt oder eben nicht bezahlt. Es sind demzufolge ja eben auch nicht alle Faktoren, die dieses Gesamterleben beeinflussen, von euch beeinflussbar. Wie habt ihr denn ermittelt, was ihr jetzt bei der Leistungsabwicklung PKV tatsächlich als Versicherungskammer beeinflussen könnt, um das Kundenerlebnis besser zu machen?
Ja. Im Endeffekt haben wir die Touchpoints einer Customer Journey und die ganzen Steps. Mhm. Haben wir so ein bisschen verdichtet auf ein paar wesentliche Überschriften, wenn man so will. Dann auch wieder überprüft, wie wichtig sind die für die Gesamtzufriedenheit mit der Journey. Mhm. Unsere Analysen ist das gut machbar und dann stellen wir halt fest, die Beantragung, also der Antragsprozess, wie kann ich denn überhaupt meine Leistung geltend machen, bis hin am Schluss dann zur Leistungsabrechnung, also der Mitteilung, was hast du jetzt von uns bekommen und warum, unterschiedlich sind. Also das eine ist vielleicht wichtiger als das andere. Mhm. Dann haben wir eingeschätzt, welcher dieser Touchpoints wie stark von uns beeinflusst werden kann. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Das eine Beispiel, muss man dann wahnsinnig technisch einen Apparat aufbauen, den wir jetzt im Projekt gar nicht hinbekommen würden, bis hin zu so Überlegungen wie, der Kunde ist auch unzufrieden, wenn er eine Leistung nicht bekommt, die in seinem Tarif gar nicht vorgesehen ist. Also ich überspitze jetzt mal, der Kunde sagt, ich bin krank geworden und der Hund hat sich angesteckt und der Hund ist auch krank geworden und wir sagen, für einen Hund bist du aber nicht versichert. Dann sagt der Kunde danach nicht, supi, dass ihr mir das mitgeteilt habt, sondern er ist trotzdem angefressen.
Genau, ja.
So. Das heißt, das ist was ich nicht beeinflussen kann.
Mhm.
Ich kann es vielleicht verpacken, aber wie gesagt, ich kann deswegen nicht zahlen. Ich kann nicht hingehen und sagen, damit du zufrieden bist, zahle ich jetzt den Hund auch. So haben wir uns diese einzelnen Touchpoints einfach angeschaut und auch so ein bisschen Wert dahinter gelegt, wie stark geht's und wie stark geht's nicht. Und haben dann den Fokus auf die gelegt, wo wir der Meinung waren, dass wir die gut und am besten mit eigenen Mitteln tatsächlich beeinflussen können.
Und jetzt kommt dann dieser Touchpoint-Kompass ins Spiel, wo ihr dann daraus ableitet, wenn ich an der und der Stelle bin, dann ist das ein Mittel der Wahl, um möglichst gut mit dem Kunden umzugehen, mit dem Hund jetzt zum Beispiel.
Ja. Hund ist jetzt ein Extrembeispiel.
Das ist wahrscheinlich nicht geklärt in eurem Touchpoint-Kompass, aber es gibt wahrscheinlich die Standard. Was wäre denn so ein typischer Fall, der da jetzt geklärt wäre?
Also ein Fall, den wir tatsächlich hatten, den ich super spannend fand, war, dass uns Kunden eine Unzufriedenheit mitgeteilt hatten bei der Erstattung und gesagt haben, ihr habt Belege abgelehnt, ohne mir irgendwas darüber zu sagen. Die tauchen einfach nicht auf. So. Das war also so eine Fallsituation, die da rausgepurzelt ist und wo wir halt entsprechend über die Auswertungen viele, viele Feedbacks hatten, die in die ähnliche Richtung gingen. Also ich habe hier einen Beleg, den ihr mir nicht erstattet habt und kein Wort darüber verloren habt und so geht das nicht. Dann sind wir aber eben hingegangen, haben das mit unseren Mitarbeitern, das ist ein ganz wichtiger Schritt bei der ganzen Geschichte gewesen, nochmal überprüfen lassen, um zu schauen, was steckt denn da eigentlich dahinter. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das geht gar nicht. Also unsere Systeme erlauben nicht, einen Beleg nicht zu erstatten, ohne einen Kürzungsschlüssel einzutragen. Das heißt, technisch nicht machbar. Da muss irgendwas anderes dahinter liegen. Dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, oh, das sind tatsächlich Fälle, wo ein Beleg in unserem System gar nicht auftaucht. Weil, was weiß ich, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter in der Poststelle hat das Rezept irgendwie im Kuvert übersehen, steckt noch im Kuvert, ist weggeschmissen worden, haben wir gar nicht im System. Der Kunde hat mit einer App eingereicht, hat aber den Beleg als Leerseite sozusagen gescannt, eingereicht, wie auch immer, es passieren irgendwie Fehler. Das heißt, wir haben gar keine Kenntnis davon, dass dieser Beleg überhaupt existiert. Dementsprechend können wir mit dem gar nicht arbeiten. Der Kunde hat aber gesagt, ich habe euch doch 10 Belege eingereicht, ich habe bloß 9 bekommen, habt ihr mal was gekürzt. So, das können wir nicht lösen. Wie gesagt, wir wissen gar nicht, dass es den Beleg gibt. Wir haben auch künftig so nicht lösen können. Aber natürlich haben wir jetzt Maßnahmen, wie mit dem Kunden umgegangen wird in diesen Fällen entwickelt. Aber das war so ein Beispiel dafür. Aber um auf den Touchpoint-Kompass zu kommen, sorry. Wir haben also diese Fallsituationen, die dann eine Relevanz haben, haben die mit den Spezialisten nochmal überprüft und haben dann auch Handlungsoptionen entwickelt. Haben also gesagt, wenn jetzt ein Kunde mit so einem Anliegen kommt, wenn sowas passiert, wie kann man sich denn verhalten von total kundenorientiert bis hin zu Kunde ist mir vollkommen egal gewesen. Und haben dann gesagt, okay, wenn wir also wissen, das ist die Spreizung, da wollen wir eigentlich hin. Es gibt natürlich auch diesen Extremfall, ich fahre zum Kunden und besuche ihn zu Hause und erkläre ihm das, was halt wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre, auch wenn es der Kunde vielleicht so am coolsten fände oder wie auch immer. Aber wir haben uns dann auf die verständigt, die eigentlich das Entscheidende sein soll, haben die entsprechend abgesichert und für diese kundenorientierteste Handlungsoption dann auch versucht, später in der Prozesswoche dann die Prozesse oder die Arbeitsanweisungen dafür zu gestalten.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr in einem eher qualitativen Vorgehen Spezialisten für dieses Thema dann eingeladen, um der Sache mal auf den Grund zu gehen, was für Optionen haben wir wirklich? Was tatsächlich ein tolles Vorgehen ist, weil meistens genau diese Kollegen ja nicht gefragt werden. Aber jetzt kann ja immer noch passiert sein, dass die so ihre, man lädt ja dann immer gerne die Leute ein, die das Büro ums Eck haben und die man halt kennt und die da auch immer offen sind und die haben auch meistens sehr viel Erfahrung, aber das muss ja nicht das Gesamtbild für die Organisation abbilden. Ist das ein Problem oder sagt ihr, wir vertrauen da wirklich allein auf die paar Spezialisten und die bohren wir dann, die grillen wir dann in einem Workshop so tief, bis wir wirklich alle Optionen erkannt haben?
wir haben es kombiniert tatsächlich. Also wir hatten ein klassisch so ein Projektsetup, wo uns Spezialisten aus dem Fachbereich unterstützt haben. Allerdings tatsächlich auf Mitarbeiterebene, nicht auf Führungsebene. Und haben dann zusätzlich die Ergebnisse über unser MeToo-Tool, also über dieses Befragungstool, haben wir alle Mitarbeitern im PKV-Leistungsumfeld befragt, haben denen diese Optionen aufgezeigt, haben sie über eine Likert-Bewertung dann einfach beurteilen lassen, für wie kundenorientiert halten die das Ganze. Und dann so eine Selbstoffenbarung, weil es ja anonym alles läuft, Gott sei Dank, eine Selbstoffenbarung, welche davon ist tatsächlich eher für einen Selbstusus. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, von Kunde ruft an, ist unzufrieden, ich richte ihm aus, ich gebe es dem Kollegen weiter, bis hin, kümmere mich sofort drum und mache es selbst. Und was dann eigentlich rauskam, hat unsere Q2-Ergebnisse zum Beispiel wunderbar bestätigt. Man liegt ja meistens irgendwie so bei 80-85% Kundenzufriedenheit an diesen Touchpoints. Das zeigt sich, weil die Mitarbeiter eigentlich schon ein super Gefühl dafür haben, was ist kundenorientiert, was sollte ich eigentlich tun. Und nur wenige Ausreißer verhalten sich dann auch nicht so. Das spiegelt sich da schon wieder. Die machen halt dann so, ach blöd, ich habe meine Tagesproduktion noch nicht erreicht und dann nehme ich halt vielleicht den bequemen Weg. Aber es hat uns mehr oder weniger bestätigt, wie wir unterwegs sind, hat durch diese quantitative Befragung der ganzen Mitarbeitenden dann ein realistisches Bild gebracht und auch nochmal bestätigt, dass die Kolleginnen im Projektteam schon ganz gut unterwegs waren.
Und jetzt kommt was ihr die Prozesswoche nennt. Ist das wirklich eine Woche gewesen oder was habt ihr in dieser Woche gemacht?
Es war tatsächlich eine Woche. Und das Spannende ist, dass wir einen Ansatz verfolgt haben, es Management, die Führungskräfte und die Spezialisten an einen Tisch zu bringen. Das heißt, ich nenne es immer War Room Konzept. Das heißt, wir haben tatsächlich alle in einem Raum zusammengeführt. Das Management, fairerweise der Bereichsleiter Hartig, kam am Anfang dazu und wurde dann immer wieder dazu geholt und mit Zwischenergebnissen konfrontiert und hat am Schluss die Entscheidungen getroffen. Aber es war ein super kurzer Weg. Auch die Führungskräfte waren mit im Zimmer, sozusagen, haben mitgearbeitet. Und wir sind diese Fallsituationen durchgegangen und nicht wir als Projektleitung, sondern tatsächlich die Mitarbeiter und die Führungskräfte haben darüber diskutiert, wie können wir das jetzt so gestalten, was ist dafür notwendig, dass es funktioniert. Immer vor dem Hintergrund, wir wollen zu diesem von uns definierten kundenorientiertesten Handeln kommen, wollen dabei aber auch möglichst den Aufwand vermeiden, der dazu führt, dass der ein oder andere sagt, das ist mir jetzt zu kompliziert, mache ich vielleicht doch nicht. Und auch das war super erfolgreich, weil eben die Kolleginnen und Kollegen sehr genau wissen, wie muss man es denn machen? Wo sind denn eigentlich so die Bremser, wo man dann als Mitarbeiter vielleicht eher sagt, lass ich mal lieber links liegen oder ignorierst, dass es da ist. Wo ist eine technische Unterstützung möglich? Also wie gesagt, wir konnten ja nichts bauen, aber zum Beispiel konnten eben so Postkörbe eingerichtet werden, die Verteilung der Vorgänge erleichtert. Oder was mir sehr beeindruckt hat, wir hatten eine Idee entwickelt, ein Begleitschreiben zu konzipieren im Vorgriff. Eines der wenigen, die ich nicht als Brandbekämpfung beurteilen würde. Und was er gesagt hat, zu einem gewissen Sachverhalt kann man eigentlich dem Kunden oder den Kunden sofort ein Schreiben mitschicken. Dieses Schreiben wurde in dem War Room konzipiert, wurde vom War Room aus mit den Textverantwortlichen abgestimmt, vom Bereichsleiter abgesegnet, wurde dann technisch hinterlegt, dass es automatisch nicht mehr vom Sachbearbeiter zugesteuert werden muss, sondern vom System zugesteuert werden muss. Das alles innerhalb der Woche. Hat super funktioniert. War intensiv, war ungewohnt, ist auch nicht so, dass man das Standard immer so machen kann. Aber in so Projektszenarien bin ich total begeistert davon.
Und wie seid ihr dann auf diese, was sind die Kriterien, um zu sagen, das ist jetzt eine ideale Handlungsoption oder eben keine ideale?
Also die
Abstimmung, die Diskussion im Zusammenspiel sämtlicher Mitarbeiter, die da in der Prozesswoche waren und Chefs.
Genau. Genau.
Haben die zum Teil auch unterschiedliche Vorstellungen gehabt, dass das Management gedacht hat, das wäre doch eigentlich ideal und die Mitarbeiter haben gesagt, nein?
Nee, habe ich so nicht erlebt. Also ich habe eher erlebt die Konsequenzen. Also es war eher so dieses, was purzelt dann raus, das muss man natürlich dann auch wieder mit Zahlen hinterlegen, wie oft kommt sowas vor und was passiert da, wie viel Aufwand wird da drin stecken. Aber ich habe schon erlebt, dass dann großes Vertrauen da war. Also der Herr Hartig, wie gesagt, Bereichsleiter in dem Eck, der hat auf seine Führungskräfte und hat auf die Mitarbeiter vertraut und gesagt, fachlich kann ich es nicht besser, weiß ich auch nicht besser, wenn er sagt, so funktioniert's. Dann haben sich alle tief ins Auge geschaut in dem Raum, gesagt, ja, so ist es. Und dann hat er das akzeptiert.
Jetzt ist das ja schon eine Zeit lang her und euer Projekt ist ja auch in die Umsetzung gegangen. Habt ihr den Erfolg dieser Maßnahmen schon gemessen oder seid ihr da noch nicht so weit?
Wir haben noch eine Phase hinten dran, hängt Phase würde ich es nicht nennen, aber wir sind nicht sofort in den großen Rollout gegangen, sondern wir haben mit drei Abteilungen einen dreimonatigen Pilotbetrieb vereinbart. Da haben wir dann auch mit unseren Data Scientists ein ziemlich komplexes Messverfahren eigentlich konzipiert, um festzustellen, zum einen, ob die Aufwände entsprechend niedriger ausfallen, aber eben auch, ob die Kuzu in dem Augenblick an den Touchpoints steigt, wurden dann allerdings so ein bisschen von der Realität überholt. Klingt jetzt doof, aber wir sind gestartet mit den Datenanalysen in der Phase, wo der Bereich hohe Rückstände hatte. Und viele der Fallsituationen hatten irgendwie Auslöser, diese Rückstandsgeschichte. Und als wir mit dem Piloten gestartet sind, hatte der Fachbereich mit einer großen Kraftansteckung die Rückstände weggezaubert. Das heißt, also während wir Projekt gemacht haben, hat der Fachbereich nicht gepennt, sondern die haben sich super angestrengt. Und wir haben dann feststellen müssen, zu unserem Nachteil, zum Kundenvorteil natürlich, aber zu unserem Nachteil, dass viele Mengengerüste, die wir erarbeitet hatten, so einfach nicht mehr eingetreten sind. Also sprich, die Fälle waren gar nicht mehr da. Unsere Analysten haben gesagt, sorry, aber auf der Basis können wir gar nicht valide messen. Das sind zu wenig Fälle, die da jetzt eintreten. Und wir haben uns dann mit Management auf ein subjektives Feedback der drei Abteilungen verständigt, die uns rückmelden sollten, wie zufrieden waren die Kunden oder was haben wir aus diesen Kundengesprächen ablesen können und wie geht's den Mitarbeitern in der Umsetzung. Und das Feedback haben wir uns natürlich dann entsprechend schriftlich eingeholt. Und das war eigentlich ziemlich positiv. Also hat eigentlich genau das bestätigt, was wir wollten, nämlich die Kundengespräche waren deutlich einfacher, die Fallsituationen waren einfacher zu bearbeiten, die Mitarbeiter haben das auch gerne getan deswegen. Allerdings, auch das muss man aber wieder diesem Rückstandsthema zuordnen, es führt nicht zu Begeisterung. Oder in dem Fall, unsere Maßnahmen haben nicht zu Begeisterung geführt, ist so ein bisschen Kano-Modell, ne? Also es Zeit, Bearbeitungsdauer ist Hygienefaktor. Die Kunden sind zufrieden und sagen, ja, okay, aber freuen sich jetzt nicht, dass es anstatt 2 Wochen jetzt nur 1,5 Wochen gedauert hat im Sinn von Begeisterung. Aber das war auch nicht zu erwarten. Aber wie gesagt, ansonsten sind die Effekte eingetreten. Und das Schöne war dann, dass sich die Bereichsleitung, die war auch total angetan vom Vorgehensmodell und die Fachbereiche dann darauf committed haben, dass sie mit den Maßnahmen weitermachen, weil es eben für beide Seiten tatsächlich diese Win-Win-Situation bietet, die wir uns erhofft hatten.
Dann war ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, der Effekt, der messbare Effekt, viel größer intern als extern, weil extern fiel die Rahmenfaktoren ein bisschen weg. Da musste gar nicht mehr so viel gemacht werden, aber intern, so habe ich das jetzt wahrgenommen, wurden die Mitarbeiter zumindest motiviert, sich Gedanken darüber zu machen, wie man für einen Kunden die Dinge einfacher gestalten kann, so dass das auch noch zu ihrer Arbeitsplatzsituation passt.
Genau. Für die ist es ja unmittelbar.
Ja.
Also die sind ja direkt mit den Kunden konfrontiert tagtäglich und die erleben das auch sofort, während wir über Messsysteme natürlich mit einem gewissen Delay sozusagen dann erst darauf zugreifen können. Nee, das hat gepasst und deswegen sind wir eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass das ganze Vorgehensmodell für uns gut funktioniert.
Und wie geht es dann jetzt weiter?
Wir haben jetzt gerade frisch oder relativ frisch mit unserer Vorständin vereinbart, dass wir dieses Jahr nochmal so ein Projekt wiederholen werden. Perspektivisch wahrscheinlich erst im Herbst. Hat mit unseren neuen Kapazitäten ein bisschen was zu tun. Aber eben, wir wollen auch ein bisschen auf die nachhaltigen Themen schielen. Wie gesagt, jetzt war ja der Fokus ganz bewusst nur auf diesen kurzfristigen Geschichten. Es bietet aber eben auch Potenzial, so grundlegende Veränderungen, Verbesserungen herbeizuführen. Nicht nur am System am Symptom zu arbeiten. Und das wollen wir unter Beweis stellen. Und wenn das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, würde ich sagen, wird das ein Standardinstrument im Werkzeugkasten des CX Lab und der Versicherungskammer.
Das klingt sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, dass du das so ausführlich auch dargestellt hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit und ich wünsche auch den Mitarbeitern ganz viel weiter Freude daran, Maßnahmen für Kunden zu entwickeln.
Vielen lieben Dank für die Gelegenheit. Dankeschön. Danke.
Das war Frank Pöhlmann, Customer Experience Consultant bei der Versicherungskammer. Mehr Informationen zu Frank findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Kollegen hast, die gerade vor ähnlichen Herausforderungen in der operativen Umsetzung stehen, dann teile diese Folge gerne mit ihnen. Nur gemeinsam können Mitarbeiter, Führungskräfte und die CX-Teams die Customer Experience jeden Tag ein Stückchen besser machen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. In 14 Tagen geht es mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, bleibt gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.